ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder hier, um über die neuesten Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden, was alles Wildes vorgefallen ist. Wir haben heute auch ein bisschen Manga. Wir haben einige interessante Nachrichten heute dabei. Infos, Trailer, Kino. Heute ist mit Kino nicht Demon Slayer gemeint. Und natürlich Fortsetzungen haben wir auch ein paar, denn so ist es.
So ist es.
Hört nicht auf. Ja. Ich sag's gleich von vorweg, ich bin noch ein kleines bisschen angeschlagen, falls man das im Laufe des Podcasts irgendwie hört, dass ich auf einmal aufhöre, Sinn zu ergeben. wollte ich das nur direkt schon mal vorneweg sagen. Aber dann, solange mein Kopf noch funktioniert, würde ich sagen, gehen wir rein in die neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben heute nichts aus Deutschland. Wir haben dafür ein paar neue Anime-Ankündigungen. Unter anderem High School Kimengumi ist ein Manga aus den 80ern, der auch in den 80ern bereits einen Anime bekommen hat, der im japanischen Fernsehen lief für fast 100 Episoden. Auch einige noch bis heute sehr bekannte Opening-Songs hatte. Und das bekommt jetzt einen neuen Anime. Der wird ab nächstem Januar laufen im Neutamina-Blog, interessanterweise. Der Manga lief ursprünglich im Weekly Shonen Jump in den 80ern. Neutamina ist ja eigentlich ein Programmblog, was sich eher an junge, erwachsene Frauen richtet. Und ja, ist eine Nonsens-Comedy über eine Truppe an Jungs in der Highschool, die alle sehr lustige Gesichter haben und mit den beiden cutesten Mädels der Schule befreundet sind.
Ja, ich meine, die sehr viele von diesen Gag-Dingern haben irgendwie großen Erfolg gehabt und sind nie groß aus Japan rausgekommen. Ich meine, allein Kotschikame, wenn man sich daran erinnert, ne? Diese Gag-Manga über den kleinen Polizisten aus der Nachbarschaft. Das hat Kinofilme bekommen, das ist Jahrzehnte gelaufen, das war ein Riesending in Japan, einer der meistverkauften Mangas überhaupt. Kennt man außerhalb von Japan nicht besonders. Ne?
Ja, von High School Kimengumi habe ich zuvor noch nicht gehört vor dieser Ankündigung.
Ja.
Und es gibt bereits einen ersten Trailer dazu, der sieht eigentlich ganz nett aus. Also es hat einen ganz guten Vibe, es nutzt eine Coverversion von einem der ersten Openings aus der Originalserie. Es versucht mit seinem Charakterdesign so noch diese 80er-Ästhetik einzufangen. Hat so ein bisschen Neonfarben und sowas mit eingebaut in den visuellen Stil, so ein bisschen wie das Urusei Yatsura Remake.
Ja, ja. Es erinnert mich wirklich sehr an die Takahashi-Remakes, an Ranma und Urusei Yatsura.
Ja, also sieht tatsächlich ganz nett aus. Wird dann gemacht bei Studio 7. Regisseur ist Kusuaki Seki. Das ist ein Regisseur, der hier zum ersten Mal eine Anime-Regie führt. Kommt eigentlich aus dem Live-Action-Bereich, hat zahlreiche Musikvideos Regie geführt und Live-Action-Filme wie Faking Beethoven. ja, wie gesagt, sieht eigentlich ganz nett aus im Trailer. Also finde ich, macht schon einen ganz guten ersten Eindruck eigentlich. Ab Januar kommt das dann.
Jo.
Dann haben wir Ishiki-san Wants to Know Romance. Ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll, so hat es Kadokawa jetzt angekündigt. Mehr Infos haben sie uns dazu noch nicht gegeben, außer diese Ankündigung. Das ist eine Rom-Com um zwei junge PolizistInnen, also ein junger Mann, eine junge Frau, die beide in einem jungen Alter der Polizei beitreten mit 17 und sehr schnell anscheinend zu einem Paar werden und da halt versuchen herauszufinden, was Liebe ist.
Ach jo, wieder eine Büroromanze, ne?
Ja.
Aber wir mogeln ein bisschen, indem wir sie vom Alter nicht viel anders als Oberschüler
nehmen, ne? Das stimmt. Ja. Dann, wo ich mich sehr drauf freue, The 100 Girlfriends, who really, 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 really love you, bekommt eine dritte Staffel.
Ach,
die soll dann auch schon nächstes Jahr kommen, wird vom gleichen Team gemacht wie die ersten beiden Staffeln. Das Teaser-Video, was sie dazu veröffentlicht haben, ist sehr lustig, weil es eine sehr lustige Dragon Ball-Referenz ist. Ja, habe ich Bock drauf. Fand ich ja die ersten zwei Staffeln schon wirklich großartig. Es werden immer mehr Mädels, ja.
Immer mehr Mädels, immer mehr Folgen. Meine Güte.
Gibt jetzt noch keine Season, wann das nächstes Jahr kommen soll, aber wie gesagt, nächstes Jahr heißt es. Dann haben wir noch The Strongest Job is apparently not a hero or a sage, but an appraiser, Provisional. Das Provisional steht mit im offiziellen Titel. Das ist Teil des Titels, das ist Teil des Gags.
Ja, hallo Fantasy, hallo Müll.
Hallo Fantasy, ist es kein Müll, genau. Ist eine Light Novel vom gleichen Autor wie Heroine, Saint No, I'm an All Works Mate, was demnächst auch eine Anime-Adaption bekommen soll. Und ja, hier geht's halt eben um Protagonisten, Teenager-Junge, wird Gießigkeit in der Fantasy-Welt mit Videospielregeln und bekommt halt die Klasse Appraiser zugeteilt, was auch nicht das erste Mal ist, dass wir diese Prämisse haben.
Ja, irgendwie, die haben eine große Checkliste mit allen möglichen Dingen, die sie aus irgendeinem Grund halt dick verkauft haben, besonders zur Pandemiezeit wahrscheinlich. Und die müssen alle abgearbeitet werden, ne?
Ja. Ah ja. Hier gibt es schon einen ersten Teaser. Ist nicht sonderlich lang. Man sieht den Protagonisten. Man sieht seine großbusige Elfenbegleiterin.
Jojo.
Wie man das halt so kennt. Wird von einem Team gemacht, was sie auch die erste Staffel von Banished from the Heroes Party gemacht hat. Also gleicher Regisseur bei Studio Flat. Joa.
Joa.
Joa. Das dann halt auch nächstes Jahr, im April. Und dann haben wir noch als letzte Neuankündigung mehr zu The Apothecary Diaries, Tagebücher einer Apothekerin. Da ist ja eine Staffel 3 direkt angekündigt worden, als die zweite Staffel zu Ende lief. Jetzt ist noch ein Second Anniversary Trailer hochgeladen worden, in dem die zweite Staffel nochmal bestätigt wurde, in dem angekündigt wurde, wann die auch laufen wird. Das wird wieder eine Zweikur-Serie, wird aber nicht wie Staffel 1 und 2 direkt am Stück laufen, sondern diesmal gesplittet. Im Oktober 2026 läuft die erste Kur und im April 2027 die zweite. Muss man sich jetzt also noch ein bisschen gedulden. Und dazwischen, im Dezember 2026, soll dann ein neuer Original-Film herauskommen, der jetzt auch neu angekündigt worden ist und auch von dem Originalautor Natsu Hyuga von den Novels geschrieben wird. Das heißt, wir sind an dem Punkt von dem Franchise, an dem es auch Original-Filme bekommt.
Yep. Das Ding ist absolut von der Brücke gesprungen. Jetzt wird's nur noch schneller. Accelerate.
Ja. Also, wie gesagt, ihr müsst euch auch noch ein bisschen gedulden. Oktober 2026 geht die Serie weiter. Im Dezember 2026 kommt der Film.
Jo, kann man es in der Zwischenzeit noch mal wiederholen. Obwohl, das Schöne war ja an den letzten beiden Staffeln, dass alle losen kleinen roten Fäden größtenteils abgeschlossen waren. Also da ist nicht mehr ein großes Mysterium, das im Hintergrund vor sich hin brodelt, wie es bei der ersten zwei Staffeln die ganze Zeit war. Deswegen, die können von mir aus warte. Das passt schon.
Jo, dann haben wir einige Updates. Wir gehen einmal ins Kino mit Chainsaw Man, The Movie Reza-Arc. Ist jetzt schon auch außerhalb Japans in einigen Kinos gestartet. Diese Woche ja unter anderem in Deutschland und in den USA auch. Und hat bereits 10 Milliarden Yen umgerechnet, also eingenommen in wie vielen? In 13 Märkten bisher. Und ja, ist auch schon mal ordentlich. In Japan ist es bisher 6,5 Milliarden Yen. Also schon etwa schon 3,5 Milliarden Yen, die außerhalb Japans eingenommen worden sind, bereits mit dem Film. Freut mich, dass auch Chainsaw Man so ein Erfolg ist.
Ja.
Werde ich dann die Tage auch im Kino sehen. Ich bin ready.
Ich muss immer wieder mal nachgucken, was die Budgets sind für diese Filme. Oft weiß man es nicht. Ne? Außer sie sind groß, dann gibt man damit an.
Ja, bei den Anime wird da nicht so häufig das kommuniziert.
Ja, steht hier auch nicht dabei. Aber generell, ich kenne keine Animes, deren Budget 20 Millionen Dollar umgerechnet überschreitet. Groß. Da gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen. Aber auch die machen das nicht mit viel. Nicht viel. Also, das ist definitiv ein Erfolg.
Ja, definitiv, ja.
Hm.
Dann haben wir einen ersten Trailer zu Mistress Kanan is Devilishly Easy. Und ja, der verrät uns, dass die Serie im April 2026 kommen soll, wird bei Studio Kai animiert und in der Regie von Yasushi Muruya. Ist ein Regiedebüt, aber auch schon einzelne Episoden in zahlreichen Serien Regie geführt, wie unter anderem Fairy Tail oder Attack on Titan. Und ja, ist eben eine Serie, wo eine, wenn ich das richtig verstehe, eine Teufelin auf die Erde kommt und versucht, einen jungen Herr zu werden, um ihn wie einen Succubus auszusaugen. Aber diese Junge findet sie so von sich aus auch schon attraktiv und schlägt ihr halt vor, eine Beziehung zu haben. Und dann werden die beiden sehr schnell zu einem Paar.
Ja.
Sieht eigentlich ganz nett aus im Trailer.
Der Trailer sieht fein aus, tatsächlich. Er hat am Anfang solche wilden Kamerafahrten und Dings, Farbtönung, dass ich mich ein kleines bisschen an Chef-Sachen erinnert fühle, weißt du, ein bisschen Backenmonogatari. Aber ja, man merkt sofort, dass der Ton ein bisschen lockerer ist. Das ist eine typische Komödie.
Ja, eine kleine, putzige Rom-Com, die dann, wie gesagt, im April 2026 startet. Wir haben für The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom einen ersten Trailer. Das wird ja bei Studio Deen gemacht. Und die Ankündigung war jetzt auch schon ein halbes Jahr ungefähr her. Ich glaube, seitdem hatten wir auch noch keinerlei Trailer oder sowas bekommen. Jetzt sehen wir halt für das nächste Otome-Drama am Hofe Gedöns einen neuen Trailer. Es ist eben Studio Deen, das sieht man so ein bisschen an den Limitationen. Da sind jetzt keine großen Animationen dabei. Da sind natürlich, sind aber schon aufwendige Kostüme und Designs auf jeden Fall drin. Das wird auf jeden Fall eine Serie, die halt sehr davon fallen oder stehen wird, ob die Dialoge interessant sind.
Ja, ist bei all den Dingern so. So eigentlich, ich kann mich an kein Otome-Ge erinnern. Also keines von den Otome-Isekai-Fantasy-Dingern, die irgendwie umwerfende Animationen hätten.
Boah, ja.
Ja.
Ich gucke die nicht großartig, deswegen kann ich dir das auch nicht sagen. Dann haben wir einen Pilotfilm für Beast of Commissary Month. Und das haben wir irgendwie nicht so ganz mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob wir die Ankündigung hier überhaupt dazu im Podcast hatten. Das ist auf der Osaka Expo im April angekündigt worden. Das ist ein, ja, Fortsetzung oder es wird Begleitfilm zu Child of Commissary Month genannt. Das ist ein Film, der kam 2021 raus und ist dann auf Netflix 2022 gestreamt worden und ging ziemlich krass unter. Also ich habe dazu ehrlich gesagt nie wieder was gehört. Und ja, aber das gleiche Team produziert jetzt halt noch einen neuen Anime-Film, der eben Child of Kamiyari, Beast of Kamiyari Month heißt. Und sich anscheinend irgendwie mit einer mystischen Insel befasst, die die Ursprungslegende von Japan im Prinzip beschreiben soll, wo Japan irgendwie aus einem, ich glaube, Haufen Sand oder so entstanden sein, Salz entstanden sein soll oder irgendwie sowas.
Gott, ich weiß es gar nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, war es in den Mythen nicht irgendwie sowas, dass es Speere waren, die die Götter vom Himmel geworfen haben und haben die Speere aus Tränen gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Frag mich nicht mehr.
Ja, da ist jetzt wie gesagt ein Pilotfilm dazu veröffentlicht worden, also nicht zwingend ein Trailer, sondern eher so, so soll das Endprodukt aussehen und so ungefähr soll es drum gehen so. Und das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Die Charakterdesigns sind echt sind ziemlich undetailliert, finde ich, überraschend. Also man sieht an denen nicht unbedingt viel, aber das erzeugt schon eine schöne Atmosphäre, also auf jeden Fall. Sieht halt sehr nach was, ja, so halt, ja, ist halt was, was in die japanische Mythologie reingeht. Sehr so, so eine etwas, so eine bisschen düstere Atmosphäre, jetzt aber auch so, so nicht ganz, nicht so typisch düster, halt so, so, so einfach ein bisschen entspannt gruselig.
So, ja. Könnte so ein kleines bisschen so wie Prinzessin Mononoke so eine Atmosphäre so ein bisschen haben. Das Poster, das sie jetzt so rausgebracht haben, ist ziemlich geil.
Die Poster sind sehr schön, ja. Also ja, der hat jetzt anscheinend halt auch irgendwie auch gerade erst die Produktion begonnen. Also in diesem Jahr, da steht auch auf dem Poster und Start Filming 2025. Mhm. Also wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir den sehen.
Ja, okay, ich habe nochmal nachgeguckt, ne? Das Urgötterpaar, die Izanagi und Izanami, die haben die japanischen Inseln erzeugt, indem sie einfach in das Chaos der Meere unter sich geguckt haben und dann mit seinem Speer hat der eine drin rumgerührt und als sie es dann zurückgezogen haben, sind ein paar Tropfen aus, salzige Tropfen aus von dem Speer runtergefallen und haben die Inseln erzeugt. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber es ist Mythologie. Es ist Mythologie, da darf man sich alles erlauben.
Ja, da geht alles. Da war ich mit dem Salz zumindest nicht falsch.
Ja.
Ja. Dann haben wir auch noch einen neuen Trailer für Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord. Der verrät uns jetzt, dass es im Januar die Serie rauskommen soll. Wir sehen noch ein paar mehr weitere Szenen von unserem sehr kleinen jungen Protagonisten, der sein kleines Königreich aufbaut. Was mir im Trailer noch aufgefallen ist, der Trailer featured das Opening-Song, was für die Serie verwendet wird. Und dieser Song ist super silly. Also sehr, sehr verspielt. Es klingt nicht so, als würde es sich groß ernst nehmen.
Das ist recht.
Ja. Das dann, wie gesagt, das soll dann im Januar starten. Für die neue Clamp-Serie oder die neue Anime-Adaption zu Magic Knight Rayearth gab es von TV Asahi ein Update, dass es 2026 rauskommen soll. Das ist ja, wann ist das angekündigt worden? Aber das war jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her, dass sie das angekündigt hatten.
Ja.
So Mitte letzten Jahres.
Und ja, das ist nicht viel Info. Habt ihr nicht mehr für uns aus nur ein Jahr?
Nö, wir gucken einfach mal. Wir gucken, was nächstes Jahr passiert.
Ja.
Ich wäre ja einfach nur zufrieden damit, wenn sie es nicht so extrem krass stretchen, wie die alte Serie das gemacht hat.
Ja, besonders, das muss man nicht. Der Original-Manga sind nur 6 Bände. Davon ist die ursprüngliche Story nur 3 Bände und die Auflösung der Story auch nur 3 Bände. Also, das kriegst du ohne Probleme rein in eine Sende.
Dann haben wir einen ersten Trailer zu Kaiju Decode The Ring of Aidara. Kaiju Decode ist ein Franchise, was Tsuburaya und Toei in Zusammenarbeit angekündigt haben, bereits 2019. In der Zwischenzeit ist ein VR-Kurzfilm rausgekommen und ein weiterer Kurzfilm auf YouTube. Und ja, das ist jetzt ein neues CGI-Anime-Projekt. Welches Format das genau hat, ob das eine TV-Serie oder ein Kinofilm wird, steht jetzt ja auch noch nicht so ganz. Wir sehen halt in diesem 1-Minuten-Trailer 2 Kaijus sich battlen, die ehrlich gesagt ziemlich coole Designs haben.
Jo.
Ich bin nicht so 100% davon ein Fan, wie sie animiert sind. Sieht noch ziemlich rough aus. Aber so das eigentliche Design und wie sie modelliert sind, sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann auch die abschließende Explosion ist interessant stilisiert.
Ja, ehrlich gesagt, die Explosion, die finde ich, dass die nicht gut aussieht.
Der ich Rauch. Interessant.
Guck dir den Rauch an, das sieht irgendwie, was ist das? Auf jeden Fall, es hat Interesse mal erweckt. Dann hat der Trailer schon mal sein Ziel erreicht, ne?
Erfüllt. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht uninteressant aus. Hat ganz coole Designs halt. Sind auch noch separat zwei Charakter-Designs veröffentlicht worden von Menschen, die in der Serie dann noch stattfinden werden. Die sehen eigentlich auch ganz cool aus. Haben einen sehr, so der Junge, der hier gezeigt wird, hat so einen sehr modernen, hippen Stil. Mit so ein bisschen Neon incorporated ins Design. Und dann hat man ein Mädchen, was hier gezeigt wird, die halt eher so ein, ja, fast so eine traditionelle Sengoku-Ära hier Kampfausrüstung anhat.
Ja.
Eine Frau zugeschnitten.
Ja, auch nicht realistisch, das sind alles Kostüme, das ist Videospiel-Klamotten sind das.
Ja. Monster Designs kommen von Masayuki Goto, hat auch Monster Designs für Deine Zenon gemacht. Das finde ich vom Stil passt auch sehr gut, also erinnert mich da auf jeden Fall auch dran. Wird geschrieben von Katsui Shibata, schreibt anscheinend einen Manga namens Hitchhiker's Guide, nee, eine Light Novel namens Hitchhiker's Guide to the Isekai. Das ist ein ganz lustiger englischer Titel, ehrlich gesagt, wer sich den ausgedacht hat. Hut ab. Und ja, die CGI-Designer und Art Director, die hier gecredited werden, sind auch eher so nicht für Anime unbedingt bekannt. Hier haben wir Sei Nakashima, der eher halt Hollywood-Filme macht, wie Harry Potter. Ja, die Kurzfilme davor, die rausgekommen sind, sind wohl bei Arect gemacht wurden. Das waren diejenigen, die auch Bright Samurai Soul gemacht hatten. Und wie hieß das, was ich ganz gerne mochte? Yakitori, Soldiers of Misfortune. Gerade Yakitori hat eigentlich einen ganz coolen Stil auch gehabt. Das finde ich, sehe ich auch hier so ein bisschen wieder, gerade an der Art und Weise, wie die Monster leuchten. Ja, bin ich schon mal, also ich bin auf jeden Fall interessiert, was genau das wird. Ein paar mehr Infos würden noch helfen, ob das irgendwie eine Serie oder ein Film wird. Keine Ahnung. Stehe ich halt nicht dabei. Müssen wir mal sehen, wann das irgendwie rauskommt oder so. Ja. Oder um was es wirklich geht. Aber wenn Kaijus kloppen, ist eigentlich auch schon ganz cool.
Reicht.
Dann haben wir auch einen Starttermin für The Demon King's Daughter is Too Kind. Da sind ein paar Character-Trailer veröffentlicht worden, so im Handy-Format, die halt einfach ein paar Szenen von den Figuren zeigen, bereits aus dem fertigen Anime. Sieht auch wieder alles super putzig aus. Und Januar 2026 soll die Serie dann rauskommen. Dann über letzte Woche erst hatten wir über Marriage Toxin gesprochen, über die Ankündigung davon zu einem neuen Anime von Bones. Da kam jetzt einfach noch die Info im Nachhinein, wann das denn starten soll. Und zwar April 2026. Als letzte Info noch in dem Segment haben wir einen ersten Trailer für Pierrots neuen Magical Girl Anime, den sie ja schon seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile teasen. Und ja, der wird in Zusammenarbeit mit Bandai Namco gemacht, soll dann nächstes Jahr im April endlich rauskommen. Und da haben sie jetzt schon einen 1-Minuten-Trailer ungefähr, ich glaube ein bisschen länger, veröffentlicht, der ganz putzig aussieht. Was ich interessant finde, ist, dass er schon durchaus recht starke Farben benutzt. So die Protagonisten, eine der Protagonistinnen ist in Pink, eine ist in Blau. Aber die sind noch auf eine gewisse Weise toned down, dass es nicht so aggressiv wirken, die Farben.
Ja,
also sie wirken irgendwie kräftig, aber nicht so brutal.
Ja, ist halt nicht so gesättigt. Ne? Ist kein leuchtendes Neon. Aber trotzdem, also, das ist, erinnert mich schon ein kleines bisschen so an 90er Jahre Magical Girls. Ne? Mhm. Ist eigentlich auch ein bisschen 80er. Die Farbpalette und die Designs auch nicht weit entfernt von 80er Jahre Magical Girls. Passt.
Ja, also gefällt mir eigentlich von dem, was man hier sieht, so von den Designs und das bisschen Animation, was sie da im Trailer bereits zeigen, sieht schon ganz gut aus. Ist halt definitiv auf eine jüngere Zielgruppe halt auch abgeschnitten, ne? Für wird dann gemacht bei Piero, wie wir das schon sagten, in ihrer fünfter Original Magic Girl Anime, den sie halt jetzt irgendwie machen in Zusammenarbeit, diesmal mit Bandai Namco. Regie geführt von Shintaro Doge, ist auch wieder ein, ja, mehr oder weniger Regiedebüt, war bereits Assistant Director bei einer der Staffeln von Arknights. Assistant Director ist ein schwerer Begriff manchmal in der Anime-Industrie, das kann sehr viel bedeuten, ehrlich gesagt. Und hat aber auch zahlreiche einzelne Episoden gestoryboardet und Regie geführt in einigen Serien wie hier Zodiac War, das war eine der Serien, die auf einem hier Nishio Ishin Manga basierten oder Pet. Ja, geht um zwei Geschwister, die sich so ein bisschen auseinandergelebt haben und beide zur gleichen Zeit Magical Girl Kräfte bekommen. Die eine findet ein Raumschiff, die andere weiß ich nicht, steht hier irgendwie nicht, bekommt aber auch Magical Girl Kräfte, so als so, ist halt so. Und so wie sie Magical Girl Kräfte bekommen, werden sie auch gleichzeitig in Erwachsene verwandelt. Und was macht man so als Erwachsener mit Magical Girl Kräften? Genau, man wird zu Idols.
Jo. Ist wirklich ein Schema wie aus den 80ern.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Titel schon mal erwähnt hatte oder ob der überhaupt schon mal irgendwann angekündigt wurde. Magical Sisters Lore to the Lily heißt das Ding. Und wie gesagt, gibt es dann ab April nächsten Jahres zu sehen.
Alles klar.
So, dann haben wir noch einige Nachrichten rund um Manga. Da ist diese Woche ein bisschen was Interessantes zusammengekommen. Einmal, da müssen wir jetzt wieder alle ganz stark sein, Vieren geht auf Pause unbestimmt lang. Ist jetzt leider auch bei weitem nicht das erste Mal. diesmal kam es direkt mit der Ankündigung, dass man überlegt, in Zukunft den Release-Schedule zu ändern. Soweit ich weiß, läuft Frieren, glaube ich, in einem Weekly-Magazin läuft das. Und den beiden Mangaka geht's aber scheinbar nicht so gut. Die sind gesundheitlich sehr angeschlagen. Es ist immer irgendwie aus irgendeinem Grund gehen Genie und Kränklichkeit Hand in Hand oder sich kaputt zu arbeiten. Hand in Hand.
Ich glaube auch schon eher, dass das für den Durchschnittsmenschen Manga zeichnen dich zu schnell kaputt macht von der Gesundheit. Besonders wöchentliches. Deswegen, ja, das ist halt einfach, wenn du da keine besondere Person bist, die einfach das abkann, die dafür vorgeprogrammiert ist, ne? Wie zum Beispiel Takashi, die irgendwie den schrägsten Tagesablauf aller Zeiten hat und trotzdem ganz happy und glücklich und gesund ist. Ja. Aber ja, nee, ja, die haben ja in den letzten paar Jahren haben sie dreimal den Manga unterbrochen, um dann ein paar Monate später wieder anzufangen oder ein halbes Jahr später. Aber anscheinend, man kann das nicht auf Dauer machen. Sie brauchen wirklich einen anderen Rhythmus, brauchen sie.
Ja. Ja, also ich würde mal schon schätzen, die werden in Zukunft in ein monatliches Magazin übergehen. Jo. Nach ihrer Pause, wenn es denen dann hoffentlich wieder besser geht. Und dann, ja, kann es dabei hoffentlich bleiben, ohne dass sie wieder zurückverfallen in irgendwelche Krankheiten oder was auch immer die beiden halt haben. Dann haben wir Please Tell Me, Gaeko-chan. Mein Manga hat auch eine Anime-Adaption bekommen, der bei Kadokawa läuft. Und der Mangaka ist in einer ganzen Weile, im Dezember 2021, ist der Manga erstmal eingestellt worden, weil der Mangaka verhaftet worden ist, weil er im Besitz von Kinderpornografie war. Aus irgendeinem Grund wurde in dem Artikel auch immer hinzugefügt, dass er diese Kinderpornografie aus Deutschland importiert hat. Und ja, es gab dann halt 2022, ist er verurteilt worden zu einem Jahr und zwei Monate in Gefängnis, aber auf 3 Jahre Bewährung. Und die sind ja jetzt um. Und jetzt hat Kadokawa gesagt, okay, kannst du jetzt weitermachen mit Manga. Please tell me, Gaiko-chan kannst du jetzt weiterzeichnen. Und ja, das zeigt mal wieder ganz gut, was Japan da für eine Einstellung gerade gegenüber irgendwie Kinderpornografie auch oder so hat. Weil es ist ja nun mal bei weitem nicht der erste Mangaka, der damit erwischt worden ist und dann nach problemlos weiterzeichnen durfte.
Ja, es zeigt auch, was die japanischen Firmen für eine Einstellung zu Skandalen haben, weißt du? Wenn genug Zeit vergangen ist, dann ist das schon in Ordnung, dann juckt es keinen mehr. Aber diese zynische Art und Weise, darüber nachzudenken, das heißt nicht automatisch, dass das auf einmal keiner mehr interessiert.
Ja. Also hier in dem Fall, ne, man muss halt sagen, der Typ ist mit richtig viel Kram erwischt worden. Irgendwie 40 Magazinen oder so von Kinderpornografie. Und ist im Endeffekt kaum bestraft worden jetzt dafür. Also sowohl polizeilich nicht, jetzt steht natürlich was in der Akte, aber das war's dann auch. Wie halt jetzt, dass er halt auch im Endeffekt einfach problemlos seinen Manga weiterzeichnen darf, der halt nun mal auch darauf aufbaut, Teenies zu sexualisieren. Yippie!
Ja, aber das ist irgendwie, also es gibt so viel, also eigentlich die meisten Sachen aus Japan bauen darauf auf, Teenies zu sexualisieren. Also da,
Das stimmt schon, ja.
Und es ist auch so eine Sache, ne? Ein Verbrecher nichts wieder zurück in die Gesellschaft zu lassen, wäre auch falsch. Es ist öffentlichkeitsmäßig, ist es einfach, weiß ich nicht, ob das gescheit ist, weißt du? Einfach so zu tun, als ob, ja, jetzt können wir wieder Geld damit machen. Jetzt ist ja alles wieder in Ordnung und die Zeit ist vorbei. Das ist irgendwie komisch. Yep.
Naja. Zumindest amerikanische Publisher wie Seven Seas hatten sich dazu schon geäußert und gesagt, dass wenn da das jemals fortgesetzt werden würde, sie die Veröffentlichung einstellen, also dass sie das nicht weiter veröffentlichen im amerikanischen Raum, die das bisher veröffentlicht hatten. Wenn, muss es halt einen anderen Publisher finden.
Ja, ich meine, stell mir vor, das ist mehr Stress, als es dann wert ist. Das ist nichts ein Manga, wo die Leute die Bude einrennen, um ihn zu kaufen.
Ja, das glaube ich auch nicht. Hingegen Kodansha hat ein bisschen bessere News für uns. Die haben die Kodansha Manga Academy Website gestartet. Diese Webseite ist auf Englisch und soll als ein Guide dienen für Mangaka oder die es werden wollen aus der ganzen Welt. Und wie man in Japan zu einem Mangaka wird, im Prinzip. Wie das Ganze so vonstatten geht, wo man sich hingehen muss, um seine Manga einzureichen und irgendwie sowas. Und da sind einige Kommentare auch von bekannten Mangaka auf der Webseite, wie unter anderem von Makoto Yukimura, also der Mangaka von Vinland Saga und Planetes. Oder auch Hajime Isayama, der Mangaka von Attack on Titan, auch das Duo von Blue Lock, haben Kommentare auf der Webseite. Das Ganze wird auch so demonstriert an einem Paradebeispiel von einem spanischen Mangaka namens Juan Albaran, der jetzt dabei ist, aktuell einen Manga zu serialisieren in einem Magazin in Japan. Das fängt, glaube ich, nächsten Monat an. Und gleichzeitig ist ein Award auch angekündigt worden, irgendwie der nächstes Jahr starten soll. Da gibt es jetzt noch keine großen Details dazu, aber einen globalen Manga-Award, wo man dann wahrscheinlich halt Vorschläge aus der ganzen Welt annimmt. Und ist eigentlich ganz nett, ne? Ist ja in ihrem eigenen Interesse zu sagen, ey, wenn's, ne, wir haben hier schon alle Mangaka aus Japan irgendwie schon bei uns. Oder alle, die es werden wollen und noch keinen Burnout hatten. Dann sollen halt die Gaijins jetzt zu uns kommen.
Ja, das ist wohl meiner Meinung nach auch etwas, was man kritisieren sollte vielleicht. Weil es ist spezifisch auf Japan gemünzt, ne? Es geht darum, wie man Mangas in Japan veröffentlicht. Ne? Ja. Und das dann als globalen Manga-Preis noch hinzuzuschmeißen, es ist egal im Endeffekt, wie man einen Manga rausbringt an die Welt. Und es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen, Sachen zu zeichnen und zu veröffentlichen. Du kannst öfters mal auch deinen Manga am Stück zeichnen und dann veröffentlichen. Spricht nichts dagegen. Das ist einfach nur irgendwie, da ist ein Korsett, dann kommt ihr jetzt da und dann zeigen wir euch, wie man sich da reinzwängt. Und dann nennen wir es global.
Ja, ja. Ja, es ist nur so auch schon jetzt in längerer Zeit gewesen. Also kannst du ein bisschen verstehen, weil so Manga in jetzt Deutschland oder USA zu veröffentlichen und da halt so quasi so von einem US-Amerikaner, der jetzt etwas macht, was er dann spezifisch am Endeffekt Manga nennt. Und das wird dann bei dem amerikanischen Verlag als Manga veröffentlicht. Das hatte zumindest bis zuletzt noch bevor Webtoons wirklich groß wurden und das dann, glaube ich, akzeptierter wurde, immer so ein Beigeschmackler unter Fans. Das mochten die nicht so ganz. So, Manga sollte Manga sein. Das soll aus Japan gefälligst kommen.
Ja, aber das wird auch irgendwie wird verschwinden. Mit Sicherheit wird das verschwinden.
Ja, wie ich schon meinte, jetzt wo wir Webtoons haben, unter anderem, ist es schon akzeptierter geworden, würde ich sagen. Und wir haben ja jetzt solche Fälle wie Let's Play in der aktuellen Season, was ein Anime ist, der auf einem amerikanischen Webtoon basiert. Ja, und die letzte Manga-News, die ich hier habe, Masahiro Sakurai bekommt seinen eigenen Manga. Die Videospiel-Legende, der Schaffer von Kirby, von der Super Smash Bros. Spielereihe, auch mit erfolgreichem YouTube-Kanal zuletzt gestartet und einer der Gründer von, Gott, wie hieß sein Studio nochmal? Hell?
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Der bekommt jetzt seinen eigenen Manga. Und ja, ist ganz cool so irgendwie. Also finde ich ganz nett. Soll ein Einzelband werden, 160 Seiten, kommt 2 Tage vor dem Release von Kirby Air Riders raus, wo er ja auch sehr investiert drin ist in dem Spiel. Auch das Werbematerial, also die Nintendo-Streams, die dazu bisher gemacht worden sind, wirklich der Hammer von Sakurai. Und die Woche kommt ja auch nochmal ein neuer, den wir jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen haben, der nochmal eine Stunde lang sein soll. Und das ist halt wahrscheinlich einfach nur wieder eine Stunde, wie Sakurai in die Kamera gorscht, über was er alles gemacht hat. Wie auch schon der Stream davor. Also es ist super witzig und es ist eine super witzige Persönlichkeit einfach. Und gönne ich ihm total. Manga hat auch einen sehr langen Titel. Learn about people and work through Manga. Masahiro Sakurai making the world more fun with games. Der Mangaka hat ich mal nachgeguckt. Das hieß, glaube ich, Onokoshi. Habe ich aber nichts unter diesem Namen gefunden. Also scheint noch nicht groß bekannt zu sein, vielleicht Assistent oder so von irgendwelchen anderen Projekten bisher nur gewesen. Aber ja, Einzelband rund um Sakurais Leben, schon ganz witzig, sowas zu bekommen. Hatten wir jetzt auch noch nicht allzu viel in der Vergangenheit. Es gab, glaube ich, irgendwer von Sony hatte seinen eigenen Manga schon bekommen über sein Leben. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer. Was, Mark Kearney? Irgendwer hatte da auch schon seinen eigenen Manga bekommen, weil habe ich jetzt aber gerade nicht mehr im Kopf, das ist mir gerade so eingefallen.
Naja, ja, also das ist alles in Ordnung. Die Talente sind natürlich das, was das alles voranbringt. Ganz ehrlich, was wäre Nintendo ohne seine massenweise talentierten Leute? Ja. Aber muss man aufpassen, dass es da nicht in irgendeinen Personenkult verfällt. So ein kleiner biografischer Manga, das ist nicht wild. Let's go.
Ja, so ein Einzelband, da werden sie halt sicherlich auch über das ganze Leben nur so ein bisschen halt rüberfliegen können, ne, bei so vielen Spielen, wie er gemacht hat, solange wie er in der Videospielszene aktiv ist.
Jo,
dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest und unter anderem hat Japans Kulturministerium wieder angekündigt, zahlreiche Leute als Menschen von kulturellem Mehrwert zu ernennen. Und die ganze Zeremonie ist dann wieder im November, aber jetzt ist schon bekannt gegeben worden, welche Personen das sein werden. Es werden 21 Stück. Und darunter zum ersten Mal eine Synchronsprecherin oder generell SynchronsprecherIn, also zum ersten Mal irgendjemand, der als Synchronsprecherin, Synchronsprecher aktiv ist, wird hier geehrt. Und in dem Fall ist es eine Stimme, die sehr viele JapanerInnen kennen werden. Deutsche nicht, wahrscheinlich nicht mal so unbedingt, weil sie dann wahrscheinlich das als Kind eher auf Deutsch geguckt haben, nämlich Masako Nozawa, die Stimme hinter der Goku-Familie in Dragon Ball.
Mhm.
Ja, das ist die erste Synchronsprecherin, die als Person mit kulturellem Mehrwert gekürt wird. Ziemlich cool. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann mir Dragon Ball auf Japanisch nicht geben. Ich find ihre Stimme für die ganzen Erwachsenen, Gokus und Gohans und was weiß ich, völlig unpassend.
Ich habe mich dran gewöhnt über die vielen Jahre. Ich finde es immer sehr spaßig, sie zu hören. Sie ist auch irgendwie unverwüstlich. Die Frau war schon bei Astro Boy dabei, ist nicht normal.
Naja, seit den 60ern als Synchronsprecherin unterwegs, bis heute immer noch. Also schon sehr, sehr, sehr lange. Und hat unter anderem auch den Protagonisten Kitaro in einigen Gegege no Kitaro Adaptionen gesprochen. Also, ja, halt wirklich ziemlich coole Sache. Und ansonsten haben wir noch einen Mangaka, der wieder ausgezeichnet wird. Dieses Mal ist es Keiko Takemiya, Zeichnerin von Toward the Terra oder Terra-E. Unter anderem ist auch eine der größeren so Science-Fiction-Autoren aus den 80ern im Manga-Bereich. Auch wieder ziemlich cool.
Ich muss mal gucken, aber ich glaube, die war schon früher groß belebt. Ich glaube, das Toward the Terra, ist das nicht ein 70er-Jahre-Manga?
Ist es schon 70er? Es kann auch sein, ja.
Ich muss mal gucken.
Kann sein. Also es ist, ja, das fing in den 70ern an, hast recht. Es ist auch definitiv eine von diesen Frauen, die in dieser Year-24-Bewegung zugezählt wird.
Hat auf jeden Fall die Manga-Welt beeinflusst.
Ja. Muss ich wirklich mal gucken, diese moderne Anime-Serien-Adaption, oder moderne, die ist jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre alt, Anime-Serien-Adaption zu Terra-E. Da habe ich immer noch Gutes gehört.
Jo.
Ja, ansonsten, ja, ein paar Leute mit Anime-Manga-Bezug haben wir hier noch mehr oder weniger. Wir haben Min Tanaka, ist Schauspieler wie auch Tänzer, hat eine Rolle in Children of the Sea unter anderem gesprochen und spielt in Live-Action-Adaptionen mit von Blade of the Immortal oder Kenshin. Und Hideki Noda ist auch ein Schauspieler und Theater-Scriptwriter, der an Manga auch in der Vergangenheit schon ausgeholfen hat, wie Aoi Yoriaoshi. Auch ein etwas älterer so Comedy-Rom-Com mit ein bisschen Fanservice.
Ja, das war irgendwann mal ein Ding. Das ist lang her.
Ja. Tja, das sind die Personen, die so dieses Mal ausgezeichnet werden mit Anime- und Manga-Bezug.
Jo.
Dann haben wir noch Bandai Namco, will ihre Firma mal wieder ein bisschen umstrukturieren. Das letzte Mal ist schon wieder ein, zwei Jahre her. und dieses Mal geht es speziell um Gundam. Denn Bandai Namco möchte Filmworks und Zotsu Company Limited in ihren Gundam-Tätigkeiten miteinander merchen. Zotsu hat Bandai Namco in 2019 gekauft und hat denen dann im Prinzip die Gundam-Rechte gegeben, dass die haushalten sollen. Dann hat Bandai Namco aber in 2022 Sunrise und ihre bereits vorhandenen und ihre internen Anime-Studios mit Bandai Namco Arts und auch ihrem Marketing-Department zusammengemerged zu Bandai Namco Filmworks und hat denen dann auch die Gundam-Lizenz gegeben und dann haben jetzt anscheinend in den letzten 3 Jahren sowohl Bandai Namco Filmworks wie Zotsu Company Limited beide Gundam verwaltet, was na, ziemlich ein Pain in the ass klingt. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, wir schmeißen die Firmen jetzt zusammen. Und das Ganze wird dann mit dem neuen Finanzjahr nächstes Jahr im April passieren.
Ja, irgendwie, du, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Für jemand Außenstehendes wirkt es einfach so, als hättet ihr einfach das, den ganzen Laden von vornherein nicht richtig geordnet und macht das immer im Nachhinein. Und immer wenn sowas konsolidiert wird, immer wenn da sowas zusammengefügt wird, dann fliegen halt wieder Arbeitsplätze raus.
Ja, das wird definitiv passieren.
Was unnötig ist. Ja.
Und zu guter Letzt haben wir noch Bushiroad, die wieder einmal investiert haben in das Animationsstudio Sanziken. Die haben jetzt neue Shares gekauft. Die sind jetzt im Besitz von 14,4% an Shares von dem Studio. Damit wird weiterhin die Verwaltung von Sanziken gesplittet zwischen Hiroaki Matsuda, dem Gründer des Studios, Ultra Super Pictures. Das ist die Firma, die Sanziken, Odette und Trigger ursprünglich zusammen gegründet haben in 2011, weil sie im gleichen Büro sitzen. Und halt an letzter Stelle mit 14,4% Anteil Bushiroad. Bushiroad ist die Firma hinter Bang Dream und einigen anderen, ja, so Mobile-Gacha-Games, oft halt irgendwas in Richtung entweder Karten oder Gesang. D4DJ gehört auch zu Bushiroad, Cardfight Vanguard gehört zu Bushiroad. Und Sanziken hat ja mittlerweile fast alles an Bang Dream Anime animiert, außer die erste Staffel. Deswegen besteht da schon natürlich ein Interesse von Bushiroad, mehr Kontrolle über die Produktion zu haben. Und dementsprechend haben sie da jetzt weiter eingekauft.
Ja, das ist Investition in die Zukunft im besten Fall. Und ja, es ist so wenig an Wachstum. Also was heißt so wenig? Es ist nicht so, als ob sie einfach sofort zu sagen, ja, wir wollen das ganze Ding haben. Oder wir wollen zumindest die Mehrheit an Anteilen haben. Das versuchen sie ja nicht.
Sonst, noch nicht, ja. 14,4% sind noch verhalten.
Ja, sonst wird man sich denken, wo habt ihr das Geld genommen? Aber ja, das ist halt Geschäftszeugs, ne?
Ja, das ist wieder etwas, wo wir als Außenstehende im Endeffekt nicht viel von merken werden.
Nö.
Ja, und damit sind wir dann durch für heute.
Mhm.
Ich hab's überstanden, mein Kopf ist noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch natürlich auch noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ansonsten hört ihr uns hier nächsten Freitag wieder. Nächstes Mal gibt es auch wieder die Monatsvorschau. Es ist schon wieder soweit, ein weiterer Monat geht zu Ende.
Jo.
Tschüssi.
Ciao.